Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 unseres Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, die Stimmung war irgendwie schon besser nach zwei Spielen in den letzten zwei Wochen gegen Regensburg und gegen St. Pauli. Nur einen Punkt geholt. Wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Das wird sicherlich ganz spannend. Ich hoffe mal, ja, Martin und Tobias sind wieder mit dabei. Ich hoffe mal, Tobias, du kannst unsere Laune steigern mit der guten Nachricht, dass endlich das Paket, das Jubiläumspaket aus Aue angekommen ist. Bitte gib uns Hoffnung.
Naja, ich saß jeden Tag an meiner Tür wie ein treuer Hund auf sein Herrchen warten in der Hoffnung, dass endlich der Postbote oder der DHL-Bote vorbeikommt, aber er kam nicht und ja, sozusagen habe ich Tag und Nacht dort gewartet, das Paket ist immer noch nicht da und nein, Spaß beiseite und definitiv, der Verein hat aber jetzt auch verlautbaren lassen, dass es nicht an ihm liegt, was ich auch nicht geglaubt hätte, sondern dass einfach das T-Shirt nicht angekommen ist. Also demzufolge, wenn die das T-Shirt nicht haben, dass sie natürlich auch diese Pakete nicht rausschicken können, es sei denn, man wünscht sich ganz explizit, dass das geteilt wird, diese Lieferung. Aber all dieweil, mein schöner Jubiläumswimpel hängt immer noch nicht über meinem Rechner. Leider, leider.
Vielleicht war es doch hier auf dem großen Schiff, Containerschiff im Suezkanal. Vielleicht ist es da hängen geblieben.
Ich glaube, dass das Boot war ja eher in Richtung Asien unterwegs und nicht in Richtung Europa, wenn mich jetzt nicht alles
täuscht. Nee, auch nee, das soll nicht hier nach Hamburg kommen. Ja, ja.
Echt?
Ja, ja. Ich habe so verstanden, dass es hier nach Hamburg kommen soll auch, ja.
Ah, okay.
Also.
Na dann, du hast eine Aufgabe.
Hättest du jeden Tag die Tagesschau beobachten können und dein T-Shirt suchen können. Ja, ich frage einfach mal nach hier im Hafen, wie es denn aussieht. Ne? Vielleicht kann ich ewiger. Siehst du, und schon haben wir doch wieder eine gute Stimmung verbreitet. Und dann ziehe ich doch gleich mal wieder die Stimmung runter und wir gucken uns das erste Spiel an, was in den letzten Wochen passiert ist, nämlich das Auswärtsspiel in Regensburg. Ich kann mich noch an unsere letzte Sendung erinnern, da waren wir ganz positiv gestimmt mit Regensburg. Lieblingsgegner, schon gute Spiele, gute Auswärtsauftritte, gute Fanausfahrten nach Regensburg gehabt. Ja, ich sag mal so, dieses Mal haben wir, glaube ich, wenig verpasst da beim Auswärtsspiel. 1-1, eher ein glücklicher Punkt, würde ich sagen, ohne jetzt das Spiel gesehen zu haben. Ich habe mich nur eingelesen und die Zusammenfassung gesehen. Ja, Martin, du hast, glaube ich, das Spiel gesehen. Würdest du das auch so einschätzen, dass es ein glücklicher Punkt war?
Also das würde ich jetzt nicht so sehen, dass es irgendwie glücklich ist, sondern ich meine, das ist, ja, also vom Spielverlauf ist es auf jeden Fall glücklich. Du gehst in der 5. Minute in Rückstand, läufst dann 80 Minuten im 1-0 hinterher und grillst dann noch in der 85. Minute durch Sören Gonter aus. Martin Mendel auch auf der Auer-Seite der notenbeste Mann bei Who Scored. Also es ist, ja, man könnte jetzt schon argumentieren, dass es ein bisschen glücklich ist, aber die Abwehr stand jetzt auch nicht. Also die Abwehr stand auch ziemlich gut. Die haben auch alle gute Noten bekommen. Und klar hatte der Jan ein riesiges Chancenübergewicht mit auch am Ende 22 Schüssen zu 12 Schüssen. Aber ich würde trotzdem sagen, also was erwartet man denn von einem Auswärtsspiel anderes? Also so, es ist ja denn immer auch ein bisschen glücklich, wenn du dann bei so einem, ja, also bei so einem Übergewicht des Gegners einen Punkt holst. Aber ich finde trotzdem, das ist ein klassisches Auswärtsspiel gewesen. Also ein gutes Auswärtsspiel.
Ja, ich glaube, auswärts mit einem Punkt kann man auch grundsätzlich erstmal zufrieden sein. Obwohl dann eben auch in den Spielberichten oder auch in den Statistiken schon ein klares Übergewicht irgendwie herauszulesen ist. Auf jeden Fall für Regensburg. Auch wenn sie vielleicht dann nicht ihre Chancen dann auch so im letzten Drittel oder im 16er dann genutzt haben. Tobias, du hast doch bestimmt einen Blick auf die Daten geworfen. Was sagst du zum Spiel?
Also insgesamt gesehen würde ich sagen, geht der Punkt am Ende in Ordnung, auch weil er insgesamt gesehen glücklich gefallen ist. Es war eine gute Defensivleistung. Für mich war Spiel des Spiels Dimitri Nazarov, das begründe ich auch gleich noch. Was mir aufgefallen ist, was wir auch heute im Pauli-Spiel ganz gut gesehen hatten, ist, dass das Passspiel in der eigenen Hälfte relativ sicher war, aber wir ganz viel leeren Ballbesitz hatten. Das heißt, wir haben mit unserem Ballbesitz, wenn wir ihn denn mal hatten, relativ wenig generiert. Regensburg hat das eigentlich sehr clever gemacht. Die haben nämlich einfach unser Spielsystem gespiegelt. Das heißt, du hast überall eine Manndeckung, was natürlich die Kreativität einschränkt, was ja generell das Problem von Aue in dieser Saison ist und auch die Wichtigkeit von Zweikämpfen erhöht. Und sie haben auch was gemacht, was Pauli heute auch gemacht hat, wo es eben besser ist. Sie haben uns nämlich ganz früh gepresst und das kann Aue eben gar nicht. Und dann hatten wir außerdem relativ Pech in der 25. Minute, als Krüger hauchte im Abseits stand und dass Strauß zwei Chancen vergeben hat. Was uns, glaube ich, sehr zu Pass gekommen ist, dass Regensburg die in Sachen Abschluss die mit Abstand schwächste Mannschaft ist. Also die sind da ja geradezu fahrlässig auch damit umgegangen. Und insgesamt muss ich halt sagen, es war ein typisches Aue-Auswärtsspiel mit einem ganz untriebigen Dimitri Nazarov, der aber, muss man ehrlicherweise auch sagen, sehr, 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 sehr fleißig war. Also ich gucke gerade mal, also er hat zum Beispiel zweimal aufs Tor geschossen und geht zweimal vorbei, hat aber zum Beispiel 14 Zweikämpfe bestritten, von denen immerhin auf mal 10 gewonnen. Das heißt, er hat sich sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt und vor allen Dingen hat er immer versucht, immer wieder Unruhe halt auch im Wesentlichen zu erzeugen. Also demzufolge muss man sagen, es war sicherlich nicht der beste Tag von Dimitri Nazarov, aber er war für mich trotzdem einer der auffälligsten Spieler in diesem Spiel.
Was auch noch verwunderlich ist bei den Statistiken, Aue hatte sogar ein bisschen mehr Ballbesitz, 56% zu 44%. Also für ein Auswärtsspiel ja auch beachtlich. Und ich glaube, die durchschnittliche Note ist auch ungefähr gleich bei den Spielern.
Genau. Also tatsächlich hat sich ein bisschen was gezeigt, was auch in dem Pauli-Spiel heute ganz eklatant aufgefallen ist, dass natürlich Aue relativ wenig mit eigenem Ballbesitz machen kann, weil das kreative Moment fehlt, weil unser Spiel einfach nur auf Konter ausgelegt ist. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 auch, dass unser Passspiel und unsere Zweikampfwerte relativ schwach sind. Na, und das zeigt sich halt einfach auch in solchen Spielen. In Pauli hat sich heute ganz, ganz besonders gezeigt. Und wenn du den Ball hast, dann brauchst du jemanden, der kreativ ist, und du brauchst vor allen Dingen auch Leute, die auch bei diesem tödlichen Pass vor allen Dingen halt auch mal spielen können. Erstaunlich finde ich aber immer wieder, dass Pascal Testrow immer wieder in die Rolle von dem Spielgestalter aufsteigt. Also das ist mir jetzt auch ein paar Mal aufgefallen, auch heute ist mir das aufgefallen. Es wäre jetzt nicht der beste Passgeber, aber der hat trotzdem einfach ein wahnsinnig gutes Auge. Also einfach Pascal Testrow ist einfach für die zweite Liga ein richtiger Top-Stürmer.
Ja, da ist halt auch so ein Willensspieler, ja, der einfach den Ball haben will und auch, glaube ich, sich nicht zu schade ist, wenn er merkt, da vorne auf dieser Elferposition ganz vorne als Stoßstürmer wird es nichts, sich dann einfach auch die Räume sucht, wo er den Ball bekommt. Also ich glaube, ist auch so ein typischer Spieler, der einfach Ballkontakte braucht, um Sicherheit, um Selbstvertrauen zu bekommen, um irgendwie ins Spiel zu kommen. Und das, wie gesagt, ich hab's, kommt gleich noch auf das St. Pauli-Spiel von heute, aber da habe ich es halt auch nochmal so gesehen. Er ist immer engagiert, oft dann auch glücklos in den Mittelfeldaktionen, finde ich dann auch so, aber er gibt sich natürlich sehr viel Mühe und ist halt sehr aktiv und ist dann trotzdem, glaube ich, für die Mannschaft wichtig, weil er eben kein Stürmer ist, der dann nur stur an der Mittellinie stehen bleibt und wartet, dass er vorne angespielt wird. Also das muss man ihm natürlich auch hoch anrechnen. Für wen es mich natürlich sehr freut, ist Sören Gonter, dass er sich mal belohnt hat, auch dann doch für die guten Auftritte in der Defensive in den letzten Spielen, dass er hier auch in der Offensive glänzt, dass er auch in den letzten Minuten dann auch, gut, das machen sie ja regelmäßig, dann auch mal mit vorgehen, aber hier auch belohnt wird dann auch mit einem schönen Tor, garniert noch mit einem Torjubel für die oder in Vorbereitung auf die Geburt seines vierten Kindes, also ja, hat neben dem Fußball auch noch ein anderes Hobby, ist echt, ja, vier Kinder, schon top. Ja, für ihn hat es mich gefreut, weil es, glaube ich, auch, hat er dieses Jahr schon ein Tor? Ich glaube nicht. Und,
Nein, hat er nicht, glaube ich.
Genau, da kann man ja nochmal so eine schöne Statistik einbringen, Tobias, die du, glaube ich, auch bei deinem Auftritt im Millanton-Podcast gebracht hat. Der Millanton St. Pauli-Fan-Podcast macht ja immer vor dem Spiel und nach dem Spiel ein Interview. Und in dem vor dem Spiel Interview habe ich ja so auch von dir mit erfahren, so die Torschützenliste von Aue, die ich gar nicht so im Blick hatte. Und klar ist immer Destroh Krüger irgendwie weit vorn, aber dass dann tatsächlich gerade mal so ein Nazarov dann danach kommt, irgendwie auf Platz 3, so hatte ich es, glaube ich, verstanden, irgendwie mit 2 Toren, das ist ja halt schon echt krass, ne? Und ja, so ein Gönter sich dann auch mit eingereiht als Torschütze. Wenn ich jetzt mal durchgehe, so die Aufstellung habe ich jetzt hier von Regensburg, ich glaube, da hat auch schon jeder Spieler dann auch mal wenigstens einmal getroffen, aber halt auch nicht viele mehr als zweimal, muss man dann dazu sagen.
Ja, also so ein bisschen, also ich glaube, das aktuelle Problem, was man irgendwie auch gerade sieht, ist, dass natürlich, glaube ich, auch das Spielsystem von Aue eigentlich mittlerweile ganz gut dechiffriert wurde. Und das bedeutet, dass ja ganz viele gegnerische Mannschaften von uns sozusagen auch jetzt relativ ähnlich spielen. Das heißt, die wissen ganz genau, nimmst du den Krüger aus dem Spiel, sozusagen hast du gute Chancen. Na, oder nimmst du einen Testro aus dem Spiel oder besetzt du das Mittelfeld. Und dadurch, ich denke, da müssen wir uns einfach generell einfach auch was einfallen lassen, um auch in dieser Saison halt auch wieder zu Toren zu kommen. Denn ich glaube, 40, gut, die 40 Punkte, die werden wir erreichen, aber wir müssen da uns auch schon auch gut überlegen, wie wir unser taktisches System auch ein Stück weit einfach nochmal umstellen, um einfach Antworten zu finden, insbesondere auch auf das frühe Gegenpressing, weil ansonsten werden das nicht mehr allzu viele weitere Torschützen werden diese Saison noch.
Ja. Also gefühlt wanken wir wie so ein angeschlagener Boxer halt so Richtung 12. Runde oder so, habe ich gerade aktuell so das Gefühl. Auf jeden Fall so das Gefühl aus den letzten zwei Spielen so.
Definitiv, ja.
Wollen wir auf St. Pauli-Spiel weitergehen oder habt ihr noch Dinge zum Regensburg-Spiel nachzuholen?
Wir haben gar nicht über das Vereinslied gesprochen. Wir lieben den SSV Jahren.
Das kenne
Es
ich
ist
nicht. Sag
doch
was
so
dazu.
schön.
Sag was dazu.
Na,
Kenne ich
ich
nicht.
kann das jetzt nicht singen, aber das wird ja auch gerne mal bei 93 irgendwie aufs Korn genommen, weil sich das so anhört wie und wir trinken das schäumende Bier. Und wir
Ist
und
euch.
so weiter, dem wird auf die Theke.
Genau.
Es ist ja
Ist
auch in
euch.
der Ohrfanszene ein sehr beliebtes Lied.
Das
Ja.
stimmt, das stimmt.
Ist euch
Ja.
Übrigens aufgefallen, dass dieses Lied und wir trinken das schäumende Bier auch heute kurzzeitig während des Pauli-Spiels mal kurzzeitig von einzelnen Personen angestimmt wurde? Das mal ganz,
Nee,
ganz, ganz
heute?
kurz in der zweiten Halbzeit. Also ich weiß nicht, wo das herkam, ob das irgendwie von außerhalb des Stadions kam, aber ich habe es mal ganz, ganz, ganz kurz gehört.
Jetzt mach aber nicht wieder irgendeinen Hygieneverstoß dann irgendwie,
Nein,
auf einen
nein, nein, jetzt
Hygieneverstoß
wirklich.
aufmerksam irgendwie.
Nee,
Bitte nicht.
nee. Nein, nein,
Ja.
das möchte ich natürlich nicht machen.
Ja, das hat man ja heute gesehen, dass irgendwie außerhalb auf der Waldtribüne ja einige standen, was ja dann auch nichts mit dem Verein zu tun hat. Also da DFB kann sich dann wieder hinlegen und jetzt nicht noch wieder in eine Rechnung schreiben. Aber nee, habe ich so nicht wahrgenommen heute. Ich habe es aber auch tatsächlich eher nur am Bildschirm ohne Ton mir angehört als mit Ton. Vielleicht ist es auch, Tobias, so ein bisschen in deinem Kopf noch so aus diesem Regensburg-Spiel heraus, weil ich glaube, wurde ja dann so ein bisschen in Regensburg geboren, dann auch oder auf jeden Fall groß angestimmt, dieses Lied. Kann ja auch sein.
Das stimmt, dass das vielleicht einfach nur so eine Übertragung einfach war.
Okay, gut, dann glaube ich, müssen wir uns dem St. Pauli-Spiel widmen. Das, wie gesagt, hatte ich mir heute auch angeschaut. Viele Grüße an unsere Hörer Roy und Max, mit denen ich das gemeinsam angeguckt habe. Hier natürlich rein virtuell und mit hunderten Kilometer Abstand zueinander. Ja, also sehr ernüchternd, muss ich sagen. Natürlich ein herber Rückschlag, dann gleich nach irgendwie 57 Sekunden dann irgendwie 1-0 hinten zu liegen. Und so lief ja dann eigentlich, so kurz zusammengefasst, irgendwie das ganze Spiel, dass man in der ersten Halbzeit wenig Chancen hatten, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit, gleich nach der Halbzeit mit diesem Rückschlag direkt nach der Halbzeit irgendwie einen 2-0-Rückstand hinterherrennen zu müssen. Dann für mich irgendwie das 3-0, eine Kopie des 1-0, genau der gleiche Fehler wieder, dass man irgendwie einen Standardsituationen nicht am langen Pfosten verteidigt bekommt und dann nicht aufpasst, wie der Zander dann irgendwie jetzt zweimal das gleiche Tor schießen kann. Ich glaube sogar auch, dessen erste Tore in diesem Jahr, also auch nicht fürs Toreschießen bekannt ist eigentlich, und wir es da zulassen, ihn da zweimal durchrennen zu lassen. Also das war schon amateurhaft und echt schade. Aber ich glaube, das sind auch so Auftritte, die man dann eben auch in der Saison mal hat. Das sind so Spiele, da läuft überhaupt nichts. Also Luis Samson da irgendwie schon etwas ja, unglücklich agiert dann heute, aber auch all die anderen, glaube ich, alle mit viel Puffer noch nach oben. Da lief irgendwie überhaupt nichts zusammen, fand ich. Seht ihr noch einen Lichtblick in dem Spiel oder wie habt ihr das Spiel wahrgenommen, Tobias?
Naja, also ich würde es einfach mal so sagen, das Spiel stand im Zeichen des Z, also Zander, Salazar und Zander. Also ich muss sagen, der Sieg für Pauli geht auch in der Höhe voll und ganz in Ordnung. Und am Ende waren sie mit ihrem 1 zu 3 oder 3 zu 1 aus ihrer Sicht ja total, total gnädig. Also ich habe ja aber schon ein bisschen auch in der Vorbesprechung gerade gesagt, Regensburg, St. Paul oder hat genau das gleiche gemacht, die wie Regensburg, bloß eben halt in besser. Also wieder frühes Gegenpressing in Kombination mit einem wirklich schlechten Passspiel von Aue. Also ich habe mal geguckt, so der beste Passspieler ist Jean-Patrick Strauß mit 81% und Martin Mellgut hat 89%, also Torhüter. Und im Vergleich zum Beispiel Philipp Zias hat 94%, Rico Benatelli hat 91%, Paccarada hat 82% auf St. Pauli-Seite. Also da ging wirklich ganz, also ich habe mir das wirklich aufgefallen, also in den ungefährlichen Zonen war das eigentlich ganz gut, das Passspiel, aber sobald es in die Nähe von der gefährlichen Zone ging, lief eigentlich gar nicht zusammen. Es waren auch echt mäßige Zweikampfwerte, also gerade, ich gucke mir gerade mal an, also Louis Samson hat in der gesamten Zeit zwei Zweikämpfe gewonnen, das ist ja nicht so viel. Florian Ballas, der war ganz gut, der hat immerhin 6 gewonnen, aber auch Steve Breitkreuzer hat auch bloß 3 von 8 gewonnen, aber dafür eben auch 2 in der Luft. Auch Guillaume Busmann hat keinen Zweikampf am Boden gewonnen. Also das ließe sich jetzt echt noch so weiterführen. Und vor allen Dingen ging auch allen 3 Gegentoren in der Entstehung, aber auch in der Verteidigung eklatante Fehler voraus. Also gerade das 1 zu 0 nach knapp 50 Sekunden, da passt Samson nicht auf, der läuft ihm praktisch hinter dem Rücken weg. Und Samson, als er das sieht, weiß auch, das geht auf seine Kappe. Beim 2 zu 0, sozusagen beim 2 zu 0, da war ja so ein Burgstaller, sozusagen, der stand ja da eigentlich nur rum. Also der stand rum da, der war im Ring von 3 Leuten und spielt praktisch in den Rückraum zurück. Da ist der Salazar komplett frei und sozusagen und schießt das Ding dann ab. Und auch gerade gerade bei dem 0 zu 3, da hat er Hochscheid irgendwie nie gepennt. Also das ist wirklich puh. Und man muss einfach auch sagen, Aue war von diesem quirligen, schnellen Angriffsspiel der St. Paulianer einfach schlicht überfordert. Also insofern kann man einfach auch sagen, das war am Ende auch in der Höhe verdiente Niederlage gegen einen Spieler oder gegen eine Mannschaft, die verstanden hat, die aktuellen Schwächen von Aue auszunutzen und einfach spielerisch und technisch besser zu sein.
Jetzt kann man ja aber auch sagen, St. Pauli als beste Rückrundenmannschaft, die ja wirklich auch einen sehr, sehr guten Fußball spielen. Oder muss man die Frage stellen, Martin, war jetzt Aue so schlecht oder St. Pauli so gut?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht komplett beurteilen, weil ich nur die ersten 30 Minuten sehen konnte. Aber ich würde schon sagen, dass die eine enorme Qualität auf den Platz gebracht haben und den Gegner so unter Druck gesetzt haben. Also Aue kam ja gar nicht zum Zug. Also die ersten 30 Minuten, würde ich mal sagen, die ich jetzt gesehen habe, hat St. Pauli Aue komplett an die Wand gespielt. Also ich würde schon sagen, dass Aue sich da nicht zu wehren wusste. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man so das Gefühl hat, dass die Luft raus ist auf Auer Seite. Also so dieses, dass jetzt dieser Sommerfußball anfängt, dass man ja eigentlich schon gerettet ist. Und ich meine, wir erinnern uns vielleicht nochmal an die Saison, wo Aue dann noch in die Relegation musste. Da hatte man ja auch schon Ostern 37 Punkte und dann hat man noch wochenlang gebraucht, bis man dann die 40 Punkte ja nicht geschafft hat. Also ich weiß nicht, ob man jetzt nicht auch nochmal in so einen Strudel geraten könnte, wobei natürlich unter Dirk Schuster es ja eigentlich nie eine längere Niederlagenserie gab und deshalb bin ich auch optimistisch, dass bald jetzt die 40 Punkte geholt werden und wir dann auch wirklich ja auch rechnerisch die Ruhe haben.
Das, genau, das glaube ich auch, ja.
Ich finde einfach, Aue müsste ein Stück weit auch wieder zurückkommen, einfach zu Grundtugenden, wie zum Beispiel halt auch mal bissiger Zweikämpfe zu führen. Also ich zeige das auch später noch, gerade was unsere Zweikampfwerte angeht, da ist Aue einfach im unteren Mittelfeld und das ist eigentlich nicht der Auer Stil. Und vor allen Dingen auch, dass dieses frühe Gegenpressing, also vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten, warum Aue mit diesem frühen Gegenpressing so schlecht zurechtkommt. Also finden da spielerisch keine Lösung. Was glaubt ihr, wieso schaffen sie das nicht? Oder haben sie da einfach auch nicht die Anspielstation? Oder vielleicht am Ende, oder liegt ihnen das einfach nicht? Was ist da eure Meinung?
Ich glaube wirklich, dass es nicht das Spielerprofil, dass sie das Spielerprofil nicht haben, dort die passende Antwort dazu zu haben. Also, dass jetzt auch im Laufe der Saison einfach die Gegner wissen, wo die Schwächen von Aue sind und die dann auch halt auch von sehr guten Mannschaften gnadenlos ausgenutzt werden. Also das hat man jetzt dann heute relativ gut gesehen. Das hat man bei Regensburg gesehen, dass sie es wollten, aber dann auch da auf Regensburger Seite einfach die Qualität dann so gefehlt haben. Aber es ist, glaube ich, aber auch eine alte Geschichte, dass Aue da Probleme hat, wenn sie so stark vorn unter Druck geraten. Da brauchen sie, glaube ich, ein anderes Spielematerial, um das anders zu lösen. Das haben sie halt heute nicht und sie lösen es ja dann doch auch ab und zu schon mal recht gut oder müssen dann halt auch oft mit langen Bällen spielen, was ja auch dann schon ab und zu mal gut funktioniert hat, dann auch nach vorne und das nicht nur ein Rausschlagen gewesen ist, sondern schon ein konstruktiver Spielaufbau. Aber ich glaube einfach, dass sie das Spielermaterial so nicht dafür hatten.
Genau.
Also ich weiß nicht,
Erwähnenswert.
ob das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das nicht wirklich auch daran liegt, dass man dann heute das Glück halt nicht hat. Ne? Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit dem, was ich noch aus dem HSV-Spiel so sehe, dann war das ja schon auch ein sehr ähnliches, eine sehr ähnliche erste Halbzeit, aber da hat man halt den kompletten Turnaround nochmal in der zweiten Halbzeit geschafft und das war ja dann heute eben nicht der Fall, sondern das hat sich dann ja auch gnadenlos fortgesetzt, diese Überlegenheit von St. Pauli. Und dann reicht es halt eben nicht, dass du dann nochmal ein Tor machst, sondern ja, weiß ich nicht, Hetze. Also ich glaube einfach, dass dann auch das Spielglück sehr relevant ist in solchen Spielen, gerade wenn eine Mannschaft so überlegen halt einfach ist aktuell.
Glaube ich, also glaube ich auch, da muss man nicht mal jetzt bis zum HSV-Spiel zurückgucken, sondern das letzte Heimspiel gegen Sandhausen auch ähnlich, ja, wo du auch zurückliegst nach der Halbzeit, eine grottenschlechte erste Halbzeit spielst und dann aus der Halbzeit rauskommst, der Kopf gewaschen wurde und ein ganz anderes Auftreten war. Das hätte heute auch passieren können, vielleicht auch von der Einstellung wurde es dann genauso in der Halbzeit auch gemacht, aber du kriegst dann halt in der 47. 48. Minute gleich das 2-0 und das ist natürlich schon echt ein arger Dämpfer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass heute es nichts hätte werden können, wenn man jetzt nochmal die ganzen 90 Minuten sich anguckt, weil einfach, wie Tobias schon gesagt hat, zu viele Fehlpässe, zu viel Ballverluste da passiert sind, wo man sich schon echt während des Spiels ein paar Mal an den Kopf gegriffen hat, weil man gesagt hätte wieder, boah, das ist echt schon echt schwierig heute. Und halt auch die kreativen Momente, die mir gefehlt haben nach vorn. Also da war, wenn ich in den letzten Spielen immer auch Dimi Nassar auch oft dann gelobt habe, weil er da mir echt ein sehr starker Aktivposten war, das war dann heute halt echt nicht. Also da habe ich echt wenig wahrgenommen. Und da sieht man dann halt auch, dass so ein Krüger das Tor einfach in der Luft hängen. Aktiv sind es dann selbst was zu tun, sich zu versuchen, selbst die Bälle zu holen, das hat heute auch nicht geklappt. Und wenn das halt nicht funktioniert, plus, und da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, einfach diese Sechserposition einfach wild durcheinander gemixt werden, aktuell durch die Verletzungen von oder durch die Corona-Erkrankungen von Fandrich und die Verletzung von Riese und die Gelbsperre von Knjatic. Dass ja heute eigentlich mit Samson und eigentlich noch jemand anderen gerechnet wurde auf der Sechserposition. Jetzt ist Riese dann doch wieder wundersam auferstanden aus seiner Krankheit, aus seiner Verletzung nach ein paar wenigen Monaten, was schon echt dann ja wirklich ein Wunder ist. Will nicht wissen, wie er dann irgendwie fit gespritzt wurde, damit er heute dann diese Position dann einnehmen kann. Hat auch nichts gebracht, weil er, glaube ich, auch noch nicht bei seinen Prozenten ist, die dann aktuell die Mannschaft braucht. Und wenn das halt alles so zusammenkommt, muss man vielleicht auch solche Tage mal akzeptieren und sagen, nächste Woche geht es nicht weiter, denn da fällt das Spiel gegen den KC aus. Im nächsten Spiel geht es weiter und dann geht es wieder bei Null los.
Und das hoffentlich nicht im Zeichen des Gegenpressings.
Ganz genau. Da übrigens Fun Fact, was ich auch gelernt habe jetzt aus Statistiken, hatte ich das hier schon reingeschrieben oder habe ich das euch schon geschrieben? Wisst ihr, kennt ihr den trippelstärksten Spieler der zweiten Liga?
Nope.
Martin
Kennst
Melle?
du?
Nein, war ein Scherz, ich weiß es nicht.
Tobias, kennst du?
Nee, ich kenne ihn nicht.
Dann ratet mal beide. Martin Mendel kam von Martin.
Dann ist es Testrot.
Ja,
Tobias, hast du eine Idee?
ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, so Dribbling ist ja generell nicht so die Stärke von Aue, sage ich jetzt mal. Ist es denn ein Auer-Spieler?
Ja, überraschenderweise
Echt?
ja. Ja.
Okay. Na, dann ist es. Na, dann gebe ich mal Testro, das könnte sein. Ich sag einfach mal Krüger.
Dimitri Nazarov.
Sehr gut geraten.
Ich bin mir da aber auch jetzt, oder ich wäre interessiert daran, was jetzt als Tripling, also was jetzt wirklich so abgegrenzt wird und als Tripling gewertet wird. Weil ich auch viele andere genannt hätte, bevor ich auf einen Auer Spieler gekommen wäre, wenn man über den trippelstärksten Spieler der zweiten Liga berichtet. Aber es scheint wohl doch Dimitri Nazarov zu sein. Gucke an, ne?
Netter.
Wieder was gelernt. Genau, mit der Hoffnung, ja, schauen wir doch dann auf die nächsten Spiele. Wir werden dann gleich nochmal drauf zukommen. Ich hatte gerade gesagt, das Spiel gegen KSC wird jetzt ausfallen am nächsten Wochenende. Danach kommt Nürnberg und wir müssen nach Braunschweig fahren. Aber ich würde gerne mit euch nochmal kurz drauf eingehen oder einfach das auch hier nochmal setzen. Was jetzt mir so in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, ist nochmal schon diese. Ja, ich will es schon nennen, auch Leidensgeschichte von Clemens Fahnrich und Ben Zulinski, die ja vor 4, 5 Wochen Corona-positiv getestet wurden, dann ja auch entsprechend in den letzten Spielen nicht eingesetzt wurden und von Spiel zu Spiel hat man immer in die Aufstellung geguckt und sie waren nicht im Aufgebot und gefühlt ja Corona-Infektionen bei Fußballern eher dafür sorgen, dass es häufiger auch symptomfrei geschieht und sie dann nach der Quarantäne dann relativ schnell wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Das war jetzt hier in Aue bei 2 Spielern so nicht der Fall. Und es gab jetzt in dieser Woche eine Pressemitteilung oder ein Presseinterview mit Clemens Fahnrich, wo er auch nochmal über seine Corona-Erkrankung gesprochen hat mit einem O-Ton. Ich gönne es jedem, der sich nicht zu infizieren. Aber ich kann auch jeden nur ermutigen, alles für seinen Schutz und den anderer zu tun. Also man hat jetzt so nicht viel erfahren, aber wenn ein Profifußballer 4 bis 5 Wochen braucht, um hier wieder fit zu sein, scheint es ja doch eine Corona-Erkrankung gewesen zu sein mit Symptomen. Und auch bei Ben Zulinski, der ja auch heute gerade mal auf die Bank gesetzt wurde und sicherlich in einem fitten Zustand ein Spieler gewesen wäre, der sicherlich auch letzte Woche oder auch diese Woche einiges gebracht hätte, aber vom Trainerteam halt entschieden wurde, ihn jetzt noch nicht zu bringen. Das heißt, er scheint auch noch nicht jetzt bei annähernd den Prozenten zu sein, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Also da ist dann auch schon Aue echt gebeutet geworden mit 2 schweren Corona-Erkrankungen. Und man sieht es jetzt ja auch in anderen Vereinen, also Hannover hat es erwischt, Kiel hat es jetzt mehrfach erwischt, gerade wieder in Quarantäne, KSC hat es erwischt. Also die Einschläge kommen näher und die Einschläge trifft eben auch die Profimannschaften im Fußball. Das verstärkt eben jetzt auch Spieler ausfallen oder auch eben auch ganze Spiele ausfallen. Das ja, ist natürlich jetzt auch gerade eine Phase insgesamt, mit der wir zurechtkommen
Ich
müssen.
habe noch zwei Sachen aus dem Interview. Und zwar sagt der Fahnrich einmal, er hatte Symptome wie Gliederschmerzen, Kopfweh und Schüttelfrost und dass seine Freundin sich und dann um ihn gekümmert hat und sich auch bei ihm angesteckt hat. Und den letzten Satz von Dirk Schuster, beide haben im Training, also es geht ums Training, eingeschoben jetzt, beide haben mächtig geschnauft. Ich glaube, dass es bei beiden nicht für die Startformation reichen wird. Und da sieht man ja auch, dass es auch jetzt, obwohl sie dann getestet wurden und ob sie, also Fandrich hat auch nochmal Belastungs-EKG gemacht und einen kardiologischen Check, wo es dann keinen Befund gab, aber dass sie sich dann auch trotzdem noch nicht vollständig wieder fit fühlen nach so einer langen Zeit, und das ist ja auch schon beachtlich. Aber noch merkwürdiger finde ich vor dem Hintergrund, dass ja die DFL, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dieses Trainingslager mit Quarantäne abgesagt hat kurzfristig. Das war ja eigentlich diese Woche geplant, sozusagen, um die Saison zu retten. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Hintergründe?
Nee, also ich habe auch nur die Entscheidung gehört, dass sie sich dagegen entschieden haben. Ich glaube auch eher die Vereine insgesamt sozusagen so eine Art Abstimmung gewesen ist und man sich insgesamt dagegen entschieden hat. Kann ich jetzt auch nur Mutmaßungen anstellen. Also auch heute bei unserem gemeinsamen Fußballgucken haben wir auch schon drüber philosophiert. Da waren wir uns auch schon sicher, dass jetzt Fußballer, wenn man die betroffenen Fußballer fragt, wahrscheinlich auch nicht Hurra schreien, wenn man denen sagt, ihr müsst jetzt 2 Wochen euch von euren Familien und eurem Privatleben verabschieden und ihr werdet einkaserniert in ein 5-Sterne-Hotel. Das klingt für uns irgendwie ja ganz cool. Für die wahrscheinlich dann eher nicht, sodass man sich wahrscheinlich insgesamt dann dagegen entschieden hat. Könnte man sich vorstellen, ob das so mit dem Grund gewesen ist, dass einfach die Akzeptanz dazu insgesamt in den Vereinen gefehlt hat. Allein aus Corona-Sicht finde ich es trotzdem absolut nachvollziehbar und aus Sicht der DFL hätte ich da schon eher vielleicht das schon mal etwas so in die Richtung getrieben, dass man schon präventiv hier natürlich Trainingslager jetzt in der Zeit auch machen kann. Und man sieht jetzt ja auch anhand der Zahlen, die nach oben gehen, anhand der Fallzahlen in den Mannschaften, die jetzt nach oben gehen, dass das eigentlich eine gute Lösung jetzt aktuell wäre. Aber man hat sich dagegen entschieden.
Ich finde es auch verwunderlich, dass man nicht mehr die Forderung nach Impfungen hört für Fußballspieler und auch Profisportler insgesamt. Ich meine, Olympia kommt jetzt auch immer näher und es ist jetzt auch nicht absehbar, dass jetzt Profisportler in den nächsten Wochen irgendwie geimpft werden können. Und das finde ich auch interessant, dass diese Debatte komplett zum Stehen gekommen ist aktuell.
Aber ich glaube, Martin, wir haben da aktuell da so viele Debatten insgesamt darüber, dass das, glaube ich, in der aktuellen Zeit so nicht reinpasst. Und ich bin der Meinung, auch der Verein sich, der Verband auch, keinen Gefallen damit tun würde, jetzt mit so einer Forderung aufzukommen. Weil ich glaube, das wäre für die Reputation des Fußballs oder des Verbands oder Profisportlers, nicht ratsam.
Einen Punkt haben wir noch zur Quarantäne. Und zwar hat Aue für die Spieler, die in Quarantäne sind, haben sie jetzt gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt. Das war auch schon eine Recherche, die ist schon ein bisschen länger her. Ich hatte das aber diese Woche hier bei uns in der Lokalzeitung gelesen. Sie haben für alle Leute, die in Quarantäne geschickt wurden, die Erstattung des Nettogehalts beantragt. Und Michael Vogt hat das damit begründet, dass ja auch Fußballvereine ein Wirtschaftsunternehmen sind.
Dem
Das
stimme ich
wird ja
ja,
so gesehen.
und dem stimme ich ja auch grundsätzlich ja auch total zu, weil letztlich gesehen, sie sind das ja Wirtschaftsunternehmen, sie sind Arbeitgeber in einer Region. Also ich weiß nicht, auch wenn man sich jetzt Dresden anguckt, wenn man sich jetzt die größere Leipziger Mannschaft mal anguckt, aber auch Aue anguckt. Also, und ich denke schon, dass sie da auch als Wirtschaftsunternehmen angesehen werden sollten oder einfach Wirtschaftsunternehmen sind.
Der sagt dazu, die 36 Profi-Clubs haben in der vergangenen Saison 1,4 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben entrichtet. Dazu kommen mehr als 52.000 Personen direkt oder indirekt rund um die Bundesliga und zweite Bundesliga, die da beschäftigt sind.
Das ist aber,
Genau.
glaube ich, auch ein Selbstverständnis, was wir jetzt hier in Aue nicht exklusiv haben. Ne? Also ich glaube, wenn man 36 Profivereine fragen würde, seht ihr euch eher als Sportverein oder als Wirtschaftsunternehmen, dann wird die weit überwiegende Masse tatsächlich sich als Wirtschaftsunternehmen sehen. Und bei den Umsätzen, die aktuell getätigt werden und die Grenzen, die immer weiter nach oben verschoben werden, ist die Sichtweise, finde ich, jetzt nicht ganz abwegig.
Interessant ist aber trotzdem, dass von dieser Erstattungsmöglichkeit anscheinend bisher laut dieser Recherche nur Aue und Dresden Gebrauch gemacht haben. Also weitere Vereine sind da nicht genannt. Also, das finde
Gut,
ich schon.
aber es ist eine Recherche der Bild-Zeitung, da muss man auch sagen.
Also, es steht in verschiedenen Zeitungen unter Berufung auf die Bild-Zeitung, ja.
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 Kein Kommentar.
Bayern München
Okay.
verzichtet auf finanzielle Unterstützung. Das ist großzügig.
Wer verzichtet?
Bayern München und die TSG Hoffenheim, das ist großzügig.
Haben andere Leute im Hintergrund, die dann das Geld geben. Okay, gut. Kommen wir doch zu was Schönerem als diese lästige Corona-Diskussion. Aue hat sich infrastrukturell etwas aufgebaut und dazu gibt es auch gleich den Helge der Woche, denn Helge Leonard hat ein schönes Foto getwittert, auch auf Instagram gepostet, auch natürlich der Verein drumherum noch verschiedene Postings dazu gemacht, aber ich möchte gern kurz den Post von Helge vorlesen vom 1. April und das ist, oh, muss ich jetzt erstmal schlucken und überlegen, ob es ein Aprilscherz war, aber ich hoffe und glaube nicht. Helge schreibt, in einer Krise sollte man nicht resignieren, vielmehr ist es wichtig, kluge Entscheidungen zu treffen, hart zu arbeiten und zu agieren, weil man damit die Chance hat zu überleben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Präsi, zwei gekreuzte Hämmer. Und worum geht's? Was meine ich mit infrastrukturelle Verbesserung? Denn wir haben eine Solaranlage bekommen. Auf das Stadiondach wurde eine Solaranlage installiert mit, glaube ich, 700.000 Watt Leistung. Und was ich besonders schön finde, auch der Schriftzug Kumpelverein wurde dort eingearbeitet in die Solaranlage, sodass dann dieses Bild, was Helge gepostet hat, so von oben von der Drohne fotografiert, echt jetzt noch mal einiges hermacht und so schon unser super gelegenes Stadion mit dem ganzen Drumherum, finde ich, jetzt noch mal aufgewertet wird, weil man mithilfe dieser Solaranlage und auch dieses Schriftzugs jetzt echt noch mal so ein weiteres Identifikationsmerkmal hat. Also ich find's ganz cool. Tobias, ich glaube, du hattest dich auch noch mal mit diesem Solarthema etwas beschäftigt. Auf jeden Fall hast du im Millerton-Podcast schon mal darüber berichtet. Kannst du noch was dazu sagen?
Ja, ich kann zum Beispiel sagen, dass dass St. Pauli da fast so ein bisschen neidisch rüber guckt und uns da, dass sie sagen, Mensch, das ist eine gute Sache, und ich finde es halt auch eine total gute Sache. Und ich will gleich sagen, ich bin jetzt hier nicht der große Energieexperte, aber zum Beispiel Martin meinte ja, das würde ja immerhin Strom für, glaube ich, knapp 120 Haushalte liefern.
175.
Oder für 175, Entschuldigung. Und das hört sich jetzt erstmal überhaupt ob nicht viel an. Aber ich finde, es ist trotzdem einfach ein total gutes Zeichen. Einfach zu sagen, dass Aue da ein Stück weit vorangeht und ein Stück weit auch eine Vorreiterrolle auch ein Stück weit einnimmt. Und natürlich, dass sie das natürlich auch gleich mit diesem Kumpelverein natürlich auch in Verbindung bringen können. Also ich finde, dass die Signalwirkung, die davon ausgeht, einfach eine sehr, sehr positive ist.
Ich habe auch noch mal gegoogelt, ob jetzt tatsächlich, also ich habe es noch nie so wahrgenommen von anderen Fußballstadien, dass so eine Solaranlage draufgebaut wurde. Tatsächlich sind wir jetzt aber auch nicht die ersten und einzigen, die auf die Idee kamen, beziehungsweise auch das irgendwie installiert haben. Ich glaube, Bremen hatte ich jetzt rausgegoogelt, hat auch schon so eine Solaranlage. Ich habe sogar den FC St. Pauli gefunden. Tobias, das hatte mich dann nämlich überrascht, weil ich das ja auch in dem Podcast gehört hatte. Die aber nur eine relativ kleine, also ich glaube irgendwie 50.000 Watt Anlage und wahrscheinlich auch nur auf einem kleinen Teil des Daches irgendwie installiert hat. Aber es gibt schon einige Stadien, die das jetzt genutzt haben und aufgebaut haben. Aber ich finde es super, dass wir uns hier einreihen in diese Liste an ja, modernen und nachhaltigen Fußballstadien. Das kommt doch echt gut.
Um das vielleicht mal auch so ein bisschen flapsig zu sagen, also wir schauen da einfach auch gut in die Zukunft. Also so ein bisschen um den Helge-Style da irgendwie so ein bisschen auch zu haben, dass wir sozusagen, dass wir nach vorne gerichtet sind und mit Innovation versuchen, unsere Zukunft da auch zu sichern, nachhaltig zu sichern.
Wenn wir kein Öl mehr bekommen oder uns das Gas abgedreht wird, dann können wir trotzdem noch unser Stadion betreiben, weil die Sonne scheint immer im Erzgebirge.
Sie strahlt
Das ist ein
praktisch.
schöner Sendungstitel, oder? Die Sonne scheint immer im Erzgebirge. Über den Rest von Deutschland
Lacht die
ist
Welt.
es dunkel, genau, lacht die Welt, über Aue lacht die Sonne. Ja, schauen wir mal.
Für mich ist nicht so ganz ersichtlich, ob das der Strom eingeschweißt wird ins Netz, oder ob das jetzt auch wirklich verbraucht wird. Also jetzt physikalisch gesehen, das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, weil hier steht nämlich einmal die Stadtwerke als zuständiger Netzbetreiber und könnte sich auch direkt vermarkten, also den Solarstrom aufnehmen und vermarkten. Also wird der Strom dann überhaupt vom Verein genutzt oder ist da nur erzeugt? Also es ist natürlich immer mit so einem Infrastrukturprojekt nicht immer ganz nachvollziehbar.
Vielleicht kann man das noch so vermarkten und man kann sozusagen sich den Strom liefern lassen vom Auer Stadiondach. Also 175 Haushalte natürlich nur, aber entsprechend exklusives Angebot kann man daraus machen.
Es gibt ja den Veilchenstrom bei den Stadtwerken, aber
Ja,
das wird aber nicht reichen.
das Logo drauf dann, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Ja, ganz toll. Gute, nachhaltige Aktion. Echt super. Gut, dann schauen wir doch mal auf die nächsten Spiele, oder? Würde ich sagen. Wir haben jetzt ein Wochenende Pause, aber müssen dann nicht eine ganze Woche warten, um dann mal wieder unseren Verein spielen zu sehen, sondern wir sind dann in der englischen Woche und zwar Dienstagabend, 18:30 Uhr, spielen wir wieder zu Hause bei uns gegen den 1. FC Nürnberg. Und da kann ich mich nur aus dem Hinspiel erinnern, dass wir 1-0 verloren haben. Das glaube ich, als auch eher eines der schlechteren Spiele von uns gewesen ist. Tobias, du hast sicherlich wieder ein paar Statistiken rausgesucht.
Definitiv, also es ist tatsächlich ein Dienstagsspiel, der 20.04. um 18:30 Uhr. Wir treffen auf den, ja, auf Nürnberg. Ein Gegner, der uns eigentlich gar nicht so liegt. In 12 Spielen haben wir nur zweimal gewonnen und zwei Unentschieden geholt. Und der Rest ging leider komplett an Nürnberg. In der letzten Saison gab es zum Beispiel am 22.05.2020 ein 1:1 und am 18.10.2019 das legendäre 4:3. Die Saison ist für Nürnberg ausgesprochen durchwachsen. Also man hatte ein kleines Zwischenhoch am zweiten Spieltag und am 13. Spieltag, als man gegen uns gewonnen hatte, aber bewegt sich eigentlich konstant im unteren Tabellen Mittelfeld, sag ich jetzt mal. Man war sogar kurzzeitig auf dem Relegationsplatz. Man ist zu Hause in etwa genauso stark, wie man auswärts stark oder schwach, je nachdem, wie man das sehen möchte, mit einer Gesamttordifferenz von 35 zu 41. Man hat vor der Saison mit Robert Klaus einen, ja, richtigen Hoffnungsträger geholt. Man vermutet aber eigentlich, dass die Mannschaft ein bisschen mit seinem Spielstil ein Stück weit überfordert ist. Und auch ein gewisser Herr Pascal Köpke ist dort auch noch nicht ganz glücklich geworden, da sich das unter anderem das Kreuzband gerissen hat. Als besonders auffällig ist, dass sie in den letzten 15 Minuten erstens selber eigene Tore schießen, aber über ein Drittel ihrer eigenen auch ihre Gegentore bekommen. Das ist insgesamt ein bisschen auffällig. Sie sind ganz gute Passspieler, da sind sie im Wesentlichen im Mittelfeld, aber sie sind ähnlich zweikampfschwach wie Aue und vor allen Dingen gehen sie fast schon inflationär mit ihren Torschussmöglichkeiten um. Was ich ganz, ganz spannend finde, sie haben bereits 10 oder 11 Tore mit dem Kopf geschossen. Und ansonsten glaube ich, die überwiegende Anzahl mit dem rechten Fuß. Und ach, es ist schwierig zu sagen. Also, sie werden es schon irgendwie schaffen durch die Saison, aber es wird keine überragende Saison werden und es ist vor allen Dingen auch keine Saison, die auch dem, ja, Anspruch von Nürnberg gerecht werden wird. Als besonderen Spieler möchte ich hervorheben, ist der Robin Hack. Es ist zwar ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, aber einfach auch ein sehr beweglicher, sehr dribbelstarker und auch ein technisch versierter Spieler. Und das gute Gegenstück dazu, das ist Lukas Mühl. Das ist ein Innenverteidiger, das ist ein robuster Zweikämpfer, der gut kämpfen, also der gut faire Zweikämpfe kann, gut grätschen kann und eigentlich dort hinten auch die Abwehr im Wesentlichen stabilisiert. Ich würde persönlich sagen, es wird ein schwieriges Spiel werden. Aue ist aktuell formschwach, Nürnberg ist aktuell formschwach. Ich gehe von einem relativ unansehnlichen 1:1 aus.
1:1. Martin, hast du einen Tipp für das Spiel?
Ich glaube, dass Aue 2:1 gewinnt, weil einfach es ein Heimspiel ist und man muss ja auch wieder ans Positive glauben. Und ich meine, klar, die Bilanz ist schlecht, aber Nürnberg ist einfach auch, ja, so seit jetzt schon 2 Saisons ein richtig krass angeschlagener Club. Also so, ich meine, man muss ja immer mal wieder sich erinnern, sie kommen aus der Bundesliga runter und landen letztes Jahr in der Relegation und sind jetzt wieder unten drin. Und das ist ja schon einfach krass für so ein Team, was von seinem Selbstverständnis einfach sich in der Bundesliga sieht. Ja.
Definitiv, ja.
Und ich habe mir nochmal so die letzten Spiele jetzt hier aufblenden lassen. Also jetzt letzte Woche gegen Paderborn gewonnen. Gefühlt auch, also gegen KSC gewonnen, gegen Darmstadt gewonnen. Also gerade so KSC, Paderborn, ja schon auch spielstarke Mannschaften. Also scheinbar kriegen sie von ihrer Spielphilosophie es so hin, dass sie gegen spielstarke Mannschaften doch auch gut aussehen. Dort dagegen stehen Niederlagen gegen Sandhausen, Unentschieden gegen Osnabrück, gut unentschieden dann auch im Derby gegen Fürth, das ist ja dann gar nicht mal schlecht. Also irgendwie ist es so eine Wundertüte, aber dann oft auch mit einem negativen Ausgang für Nürnberg. Ich würde auch sagen, zu Hause müssen wir mal wieder ein gutes Gesicht zeigen und jetzt nach dem schlechten Spiel gegen St. Pauli und der Pause auch, die wir jetzt haben, wo dann hoffentlich auch die Spieler, die jetzt bisher noch erkrankt waren, irgendwie wieder fit werden oder fitter werden, als es bisher sind, würde ich auch mal auf einen Heimsieg hoffen und ich tippe mal ein 2:0 Rückertest-Tro treffen, weil wer soll auch sonst treffen? Ja.
Das ist aber sehr optimistisch.
Ja, man muss dazu sagen, Nürnberg und Quatsch, Nürnberg hat in der Zwischenzeit dann noch zwei Spiele. Also erstmal haben sie jetzt am aktuellen Spieltag noch Würzburg. Das Spiel wird ja schon dann durch sein, wenn die Folge hier rauskommt. Also ein Auswärtsspiel in Würzburg, die ja jetzt auch nach dem Sieg in Hannover eigentlich ja in Oberwasser haben, beziehungsweise jetzt irgendwie so versuchen, in den Lauf zu kommen, um doch noch irgendwie die Liga zu retten. Mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Und dann steht Nürnberg noch das Spiel gegen Kiel vor der Brust am nächsten Wochenende, wobei das ja jetzt auch wieder auf der Kippe steht, wenn man sich die Corona-Fallzahlen in Kiel anschaut. Also vielleicht hat auch Nürnberg dann nächste Woche einen spieltagsfreien Tag, dann könnte man doch eigentlich das Spiel vorziehen, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Dann hat man keine englische Woche für zwei, sondern zieht das Spiel einfach vor, wenn beide spielfrei haben. Vielleicht kommt die DFL doch auf solche Ideen. Dann Tipps haben wir. Dann fahren wir zu unserem besonderen Freund Daniel Mayer nach Braunschweig. Tobias, wie wird das Spiel
Ja.
ausgehen?
Ja, am 23.04.2021 um 18:30 in Braunschweig geht's los. Insgesamt 23 Mal gegen sie gespielt, 4 Mal in der Regionalliga Nord und 15 Mal in der zweiten Bundesliga und 4 Mal in der dritten Liga. Insgesamt 10 Siege für Braunschweig, 7 Unentschieden und 6 Siege, also relativ ausgeglichen. Tabellarisch sieht es für Braunschweig die Saison wirklich ziemlich düster aus. Sie haben eine katastrophale Auswärtsbilanz von 0 Siegen, 5 Remis und 8 Niederlagen. Und ihre 6 Siege, die sie geholt haben, haben sie alle zu Hause geholt. Waren eigentlich, glaube ich, nie besser als der 14. Tabellenplatz. Was ich persönlich sehr auffällig finde, ist, dass sie in den ersten 15 Minuten so gut wie gar nicht treffen, sondern primär zwischen der 16. und 30. Minute sowie der 76. und 90. Minute. Und dass sie fast 30%, also sie über 30% ihrer Gegentore in den ersten 15 Minuten bekommen. Vor dem St. Pauli-Spiel, wo sie wirklich gar keine Chance hatten, war ein merklicher Aufschwung. Da hatten sie 5 Spiele ohne Niederlagen. Sie sind defensiv gefestigt, aber sie haben eine sehr schlechte Chancenverwertung. Sie haben ein recht schlechtes, also sie haben, glaube ich, mit das schlechteste Passspiel in der zweiten Liga, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, sogar mit, nur nicht mit Abstand, aber sie sind mit Sandhausen relativ weit hinten im Passspiel, was im Wesentlichen dazu führt, dass sie sich wenig Torchancen innerhalb der Box generieren. Das bedeutet entsprechend halt auch torungefährlich sind, was im Wesentlichen auch dadurch belegt wird, dass sie überproportional häufig von außerhalb der Box dann halt auch schießen. Genau. Was halt auch ein Stück weit auffällig ist, sie sind Zweikampf, diesen naja, sagen wir mal so, sie sind akzeptable Zweikämpfer und aber haben auch eine sehr schlechte Torverwertung. Insgesamt gesehen, rein sportlich gesehen, kann es für Braunschweig trotz der Namen, die sie ja eigentlich haben, nur ums Überleben gehen, da sie ja eigentlich die Werte von jemandem haben, der eigentlich nur um die Relegation oder den ersten Nicht-Abstiegsplatz mitspielen kann. Wer mir dort ganz besonders gut gefällt, ist Fabio Kaufmann und Yannis Nikolaou. Das sind ja beide bekannt aus dem Fußball Osten. Sie sind eine der wenigen Stützen dort neben Jasmin Fejsic. Aber der Garant aber für die verstärkte defensive Qualität ist Oumar Diakité. Das ist ein Winterneuzugang, der davor ein halbes Jahr vereinslos war. Es ist ein enorm bulliger Verteidiger mit einem hohen Maß an Aggressivität, der aber bisweilen Probleme mit der eigenen Disziplin hat und auch durchaus ein bisschen fehleranfällig ist. Und eine besondere Maße möchte ich natürlich auch noch hervorheben, ist natürlich der Nick Proschwitz, der dürfte jetzt auch so 33, 34 Jahre alt sein, ist auch eher so ein Stürmer, der über die Physis kommt und über die Wille und Leidenschaft. Alles in allem glaube ich, wird das trotzdem eine harte Nuss werden, denn für Braunschweig wird es auch um alles gehen. Also sie wissen, sie brauchen jetzt jeden Punkt, um irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Deswegen glaube ich, dass sie alles reinhauen werden. Aue ist ja zudem auch eine relativ auswärts schwache Mannschaft. Ich glaube an ein Unentschieden und zwar an ein 0 zu 0.
Ich kann ehrlicherweise jetzt noch gar nicht sagen, wie das Spiel ausgeht. Wenn ich jetzt immer noch mal nachschaue, hat Braunschweig noch 3 Spiele davor und das kann sich ja komplett nach unten oder nach oben bei denen entwickeln. Also gehen wir mal davon aus, zum Beispiel, dass sie eine Serie starten oder dass sie jetzt aus den nächsten 3 Spielen vielleicht 6 Punkte holen, dann sind die komplett on fire und dann ist auch der 30. Spieltag schon gegen Aue. Und deshalb glaube ich halt trotzdem, dass jetzt bei allen Schwächen, die Braunschweig auch hat, könnte es halt aus deren Sicht dann auch schon fast die letzte Chance sein. Weil wenn man sich dann deren Restprogramm mal anschaut, danach spielen sie noch gegen Düsseldorf, gegen Würzburg und beim HSV und dann gegen wen wollen die denn sonst noch gewinnen? Also gerade jetzt die Heimspiele müssen sie dann ja alle gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Und ich sehe bei uns so ein bisschen das Problem, wie ist jetzt die Einstellung? Ne? Also ich meine, wenn das jetzt so weitergeht mit dieser Lustlosigkeit, dann haben wir ja da gar keine Chance. Bei einem Gegner, der ums Überleben kämpft.
Ja.
Ich sag, dass die alles raushauen und da 2-0 gewinnen.
2-0 für
also du gehst eher von der Niederlage aus sogar.
Ja, ich glaube auch, wieder mit diesem Pessimismus aus den letzten Auswärtsspielen, dass es für uns hier schwer wird. Aber Hoffnung habe ich einfach, dass sich jetzt auch in den nächsten Spielen, die noch bis dahin gespielt werden müssen von Braunschweig, sich da nicht so viel an der Situation für Braunschweig verbessert und sie dann einfach mit diesem Druck auch und mit diesem Müssen jetzt auch wirklich gegen Aue doch spielerisch etwas reißen zu können und gewinnen zu müssen, sie damit überfordert sind und das vielleicht dann uns doch auch wieder in die Karten spielen, auch gerade mit unserem Spielsystem heraus, dann doch eher über Konter dann etwas zu reißen. Deswegen bin ich mal nicht ganz, ganz pessimistisch, würde sogar sagen, irgendwie wir gewinnen da mit 1-2. Ich glaube, ein Gegentor fangen wir uns immer irgendwie. Und jetzt so perspektivisch würde ich sogar sagen, Braunschweig, es ist eine Tradition, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen die Spieler gegenseitig abkaufen, ausleihen, wie auch immer. Aktuell sind ja, glaube ich, 3-4 Spieler von Aue, die mal in Aue gespielt haben, jetzt in Braunschweig. Und wenn Braunschweig absteigt, habe ich einfach die große Hoffnung, dass wir, Tobias, du hast ihn genannt, irgendwie Fabio Kaufmann wieder zurück nach Aue schleusen können, weil ich den echt auch sehr gut finde. Ich finde, der würde auch gut in unser Offensivspiel passen. Der würde da eine gewisse Jugendlichkeit auch reinbringen. Gut, Jugendlichkeit, ich sehe jetzt hier, der ist auch schon 28, hätte ich irgendwie auch jünger geschätzt. Aber den könnte ich mir gut vorstellen, wenn gerade so in unserer Offensive irgendwie Florian Krüger abhanden kommt im Frühjahr, im Sommer jetzt, dass das schon einer wäre, der dann eine gewisse offensive Power wieder mit sich bringt. Und es ist ja, wie gesagt, auch ein Weg, der schon oft gegangen ist, dass Spieler von Braunschweig nach Aue wieder zurückgegangen sind. Vielleicht gucken wir noch mal kurz drauf. Ich hatte es ja gesagt, einige ehemalige Auer Spieler sind mit drin. Wie ist es denen in diesem Jahr ergangen? Also zum einen Dominik Vitra spielt, ich glaube jetzt auch im letzten Spiel sogar als Kapitän aufgelaufen, weil der bisherige Kapitän verletzt war oder gesperrt war. Auf jeden Fall sich da relativ festgespielt, 24 Einsätze. Spielt, glaube ich, häufig auf der Sechser-Position. Also auf jeden Fall hat sich für ihn der Wechsel in der Art gelohnt, dass er regelmäßig spielt. Fußballerisch würde ich mal sagen, mit mäßigem Erfolg, weil er, glaube ich, auch es nicht so schafft, insgesamt natürlich auch mit seinen Spielerkollegen, da defensives Bollwerk aufzubauen. Kickernote 3,74, noch kein Tor geschossen. Fabio Kaufmann, 26 Einsätze, 4 Tore, bester Mittelfeldspieler von Braunschweig, brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen, guter Mann. Und wir haben Nikos Kupusovic, der ja bei uns nur auf kleine Kurzeinsätze kam und ich glaube, die Rolle auch in Braunschweig aktuell hat. Also immer, wenn ich ihn wahrgenommen habe, war es eher so, dass er von der Bank kam. 5 Einsätze aktuell in dieser Saison, aber auch noch kein Tor. Und keine Note, das heißt auch seine 5 Einsätze waren dann eher Kurzeinsätze unter 30 Minuten. Also auch hier nicht wirklich den nächsten Schritt gegangen. Habe ich jemanden vergessen, der mal ein Auge gespielt hat? Nee, oder? Ich glaube, das passt. Okay, gut, dann schauen wir doch mal.
Der was Trainer,
haha. Haha, stimmt.
Auch deshalb dann 4, ja.
Das sind, genau, das war der 4. dann, ja. Trotzdem auch überraschend, oder? Also das wäre ja jetzt, wenn ich als Drittliga-Aufsteiger, aber trotzdem da immer so auf Abstiegsplätzen rumeiere, trotzdem scheint er ja da doch auch das Vertrauen zu haben, dass die Vereinsverantwortlichen ihm dieses schenken, dass er Braunschweig da unten rausholen kann, oder? Also ich glaube, in anderen Vereinen hätte man auch einen Trainer da auch schon frühzeitig entlassen.
Ich finde das jetzt gar nicht so verwunderlich. Also wenn man jetzt mal guckt, wen Braunschweig so im Kader hat, also ist es doch klar, dass die unten rumkratzen. Also Ich sehe auch nicht den Effekt, den es bei Sandhausen gebracht hat, zum Beispiel den Trainer jetzt mehrmals zu schassen.
Ja, aber das ist nun mal die einzige Möglichkeit, die Vereinsverantwortliche noch haben, wenn sie im Verein unten in der Tabelle drin sind, irgendeinen Impuls zu kriegen. Ja, dann ist es ja übliches Mittel, den Trainer zu entlassen. Und das scheint ja in Braunschweig so nicht notwendig zu sein.
Also sie sind ja dann noch mit Thorsten Glieberg, kann ich damals abgestiegen.
Ja, also hat Tradition, da einen Trainer festzuhalten.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass das so ein Verein ist, der halt immer versucht, auf der Trainerposition relativ viel Ruhe reinzubekommen. Aber wenn wir schon mal gerade in der Abstiegsdiskussion sind, wer glaubt ihr denn steigt ab?
Also ich sage, Würzburg geht runter. Also die haben nochmal ein kleines Zwischenhof, aber ich glaube, das werden sie nicht schaffen. Bei Osnabrück bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. Ja. Also es wird sich eigentlich, wenn ihr mich fragt, würde ich das zwischen Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen und den Kickers auch abspielen. So, also,
Die anderen sind ja auch relativ weit weg, ne, mit 5 Punkten.
Ja. Ach, ich glaube, also die Kickers, glaub, die gehen relativ safe runter. Naja, mal gucken. Also, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Sandhausen rettet sich, also rettet sich vielleicht noch und ihr dann eher vielleicht noch Osnabrück.
Es ist halt nicht so ganz absehbar, was jetzt auch diese ganzen Quarantänemaßnahmen bewirken. Also ich meine, Sandhausen ist in Quarantäne aktuell. Die anderen sind ja auch alle irgendwie von Spielverzögerung betroffen und also Sandhausen könnte sowas wie das zweite Dresden auch werden. Befürchte ich fast. Also das wäre natürlich extrem ärgerlich für die. Aber ich sehe das eigentlich auch, also ich sehe immer so Sandhausen, ich kann bei Sandhausen irgendwie nicht glauben, dass die absteigen. Also weil das jeder jedes Jahr sagt und immer so, ja, Sandhausen steigt ab, aber sie haben es am Ende immer geschafft, so. Und auch ohne Relegation.
Genau, ich glaube, da kann noch viel passieren auch und es ist jetzt, also man kann natürlich jetzt nur spekulieren. Ich würde so mit dem Verlauf der Saison und auch mit den Erfahrungen, denen die Spieler in dem Verein mit dem Abstieg haben oder auch mit der Spielweise in der zweiten Liga haben, würde ich auch sagen, dass Osnabrück es schwer hat. Also Würzburg ist weg, aber dass auch Osnabrück es auch so ein bisschen aus der Tendenz heraus jetzt in der Rückrunde relativ schwach gespielt, sich da noch irgendwo zu fangen. Ich glaube, auch die werden dann direkt mit absteigen und den Relegationsplatz, ob es jetzt Braunschweig oder Sandhausen, ich würde auch mal eher sagen, eher Braunschweig als Sandhausen. Ich würde Sandhausen es eher noch zutrauen, von den 3 Mannschaften da unten, Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen, sich dann noch am ehesten zu retten. Aber das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. Ja, lassen wir uns doch mal überraschen. Aber es ist ja auch schon krass, echt, wie die Zeit jetzt vorangeht. Ja, jetzt Aue hat schon 28 Spiele jetzt. Wir haben nur noch 6 Spieltage und dann ist die Saison schon wieder zu Ende. Also das geht jetzt echt auch Knall auf Fall. Gut, dann sind wir doch schon fast am Ende dieser Folge. Dann würde ich gerne noch auf eine Sache hinweisen und das hat auch eher der Verein getan und das würden wir gerne als Aue Podcast auch unterstützen, denn die Auer Spieler sind heute zum Spiel gegen St. Pauli in besonderen Aufwärm-T-Shirts aufgetreten. Da stand dann nämlich immer der kleine Name Erik drauf gedruckt auf die Aufwärm-Shirts und auch am Anfang des Spiels wurde nochmal ein doch recht großes Transparent aufgehangen und auch von der Mannschaft hochgehalten mit den Worten: Bleib tapfer, kleiner Erik. Was steckt dahinter? Es geht um den kleinen Erik, der 3 Jahre alt ist und der nun die Diagnose Leukämie, also Blutkrebs, bekommen hat. Und das ist schon echt hart. Und gerade so als eigener Familienvater muss man dann schon echt schlucken, wenn man ja mit solchen, gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, wo man eh schon immer irgendwie am Hadern ist und dann noch irgendwie solche Nachrichten mithört. Das ist schon echt krass. Und um die Familie finanziell zu unterstützen, hat sich der Fanclub-Sektion Schneeberg was ausgedacht und hat ein Spendenkonto eingerichtet, auch unterstützt vom Verein und auch von der Mannschaft. Und da wollen wir einfach auch drauf verweisen, jeder Euro hilft, um die Familie durch diese schwere Zeit zu führen. Bankverbindung und alles weitere einfacher ist zu finden auf den Social Media Kanälen des Vereins oder einfach auf die Homepage gehen, FC Erzgebirge Aue, da stehen auch nochmal alle Daten. Also ich glaube, wenn einfach jeder Hörer 5 Euro, 10 Euro spendet, ich glaube, da ist der Familie viel getan, keinem von uns schadet, wenn man auf dieses Geld verzichtet, und wir haben was Gutes getan für die Auer Fanfamilie und hoffen irgendwann dann auch den kleinen Erik im Stadion begrüßen zu dürfen, genauso wie seine Familie natürlich. Gibt auch manchmal in diesen Zeiten andere und wichtigere Themen als Fußball. Also klickt mal rein und lest es euch mal durch und guckt es euch mal an.
Genau, ich will bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass auch ein Spot veröffentlicht wurde, unter anderem von Aue, wo es auch um die Typisierung im Kontext von Blutkrebs geht. Das heißt, also Stäbchen rein, Spender sein. Und das spielt, macht ja auch unser Spieler Fabian Kallich mit. Deswegen bin ich da, war ich total positiv angetan, dass Aue da auch tatsächlich auch so Verantwortung übernimmt bei so einem gesellschaftlich relevanten Thema. Ich meine, Krebs, das ist eine ganz furchtbare Erkrankung. Also ich glaube, ich persönlich könnte mir im Leben jetzt nichts Schlimmeres oder nur wenige Sachen vorstellen, als irgendwie selber an Krebs zu erkranken oder Menschen, die ich gern habe, dass die irgendwie an Krebs erkranken. Deswegen will ich auch an dieser Stelle diesen Verein natürlich total loben und auch insbesondere auf Fabian Kallich, dass sie sich auch in dieser Aktion im Wesentlichen halt auch beteiligt haben, weil das ist, glaube ich, so eine gesellschaftliche Verantwortung, die Aue, glaube ich, übernehmen kann und einfach auch übernehmen sollte. Also wohlgemerkt, da waren auch noch andere Vereine dabei, ich glaube, Hoffenheim ist dabei, Kräuter Fürth ist dabei gewesen, ich glaube, Gladbach ist dabei gewesen. Also insofern die ganze DFL, und vielleicht können wir diesen Clip hier einfach auch nochmal in unseren Shownotes einfach nochmal verlinken. Also ich bin da auch sehr positiv angetan gewesen.
Aber ich glaube, nicht jeder Verein hat sich beteiligt, ne? Ich glaube, es waren sogar relativ wenige, die sich beteiligt haben an dem Verein und oder an dem Videodreh.
Genau.
Also da auch, genau, top, dass sich hier aber dran beteiligt hat. Super. Es geht.
Genau. Sag mal, würdest du eigentlich auch nochmal das Spendenkonto irgendwie nochmal veröffentlichen, also in unseren Shownotes oder über Twitter, also damit die Leute...
Das ist ja auch eine gute Idee, genau. Lass uns das in den Shownotes mit aufnehmen oder über unsere Kanäle bei Facebook und bei Twitter einfach auch noch mit den Link mit verteilen. Das können wir gern machen, genau. Und DKMS, wie man sich da engagieren kann, wie man Spender werden kann, einfach dkms.de eingeben und dort erfährt man dann auch alles Weitere, damit solche Aktionen einfach nicht nur angeguckt werden und nett besprochen werden. Einfach sich registrieren und ist auch ganz einfach und tut nicht weh. Okay, ja, am Ende ernst geworden, aber muss ja auch mal bei uns sein. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, habt gute 2 Wochen bis zu unserer nächsten Folge. 2 Spiele stehen vor der Tür, wenn nicht hoffentlich noch Corona irgendwie zu weiteren Spielabsagen führt. Gegen Nürnberg und gegen Braunschweig geht's. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.